Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Wir gehen derzeit das Buch Jeremia durch. In den beiden letzten Sendungen haben wir gesehen, wie Gott Jeremia zum Prophetendienst berufen hat und wie Jeremia anfangs bei dem Gedanken an diese Aufgabe nicht gerade behaglich zumute war. Gott aber hat ihm Mut zugesprochen und so ist Jeremia bereit geworden, Gottes Wort zu verkünden. Was genau diese Botschaft enthält, das erfahren Sie gleich, wenn wir uns dem Kapitel 2 und dem Anfang von Kapitel 3 widmen. Im alttestamentlichen Buch Jeremia erreichen wir nun das zweite Kapitel. Daraus lese ich die Verse 1 bis 3. Jeremia berichtet, wie er von Gott Anweisungen für seinen Dienst als Prophet erhält. Des Herrn Wort geschah zu mir. Geh hin und predige öffentlich der Stadt Jerusalem und sprich, so spricht der Herr, ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste, im Lande, da man nicht sät. Da war Israel dem Herrn heilig, die Erstlingsfrucht seiner Ernte. Wer davon essen wollte, machte sich schuldig, und Unheil musste über ihn kommen, spricht der Herr. An dieser Stelle in unserem Bibeltext tut Gott etwas Wunderbares. Er bittet das Volk Israel, sich an den Frühling seiner Beziehung mit ihm zu erinnern, als er es aus Ägypten herausgeführt hatte, wie die Israeliten damals bei Nacht der Feuersäule und bei Tag der Wolkensäule gefolgt waren. Draußen in der angsteinflößenden und grausamen Wildnis hatten sie sich an den Herrn gehalten. An dieser Stelle erinnert sich Gott daran. Nachdem Gott ihnen aber ein gutes Land gegeben hatte, wandten sie sich von ihm ab. Der Prophet Hosea hat über das Nordreich Israel geschrieben, als Ephraim fett ward, wurde es übermütig. In seiner bequemen und kultivierten Gesellschaft wandte es sich von dem lebendigen Gott ab, um Götzen zu dienen. Beim Südreich Juda war es ganz ähnlich. Es bleibt nicht aus, dass wir eine Ähnlichkeit zwischen dem Volk von Juda und den Menschen heute bemerken. Gott wird heute vielfach außer Acht gelassen. Nehmen wir die Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Nation wurde von Männern und Frauen gegründet, die glaubten, dass das Buch der Bücher das Wort Gottes sei. Sie handelten gemäß diesem Buch. Einer der führenden US-amerikanischen Historiker hat jedoch vermerkt, dass das Volk inzwischen von Menschen geleitet wird, die ihr geistliches Kulturerbe nicht mehr kennen. Wir haben uns von Gott abgewandt. Wir eifern dem Götzen des Geldes nach. Die angeblich besten Neuigkeiten aus Frankfurt, New York und London haben vor allem mit einem lebhaften Aktienmarkt zu tun. Die besten Neuigkeiten aus unseren Hauptstädten betreffen Gesetze, die bestimmten Leuten noch mehr Geld in die Taschen stopfen. Das Geld regiert die Welt und die heutige Zeit. Geld ist unser Gott geworden. Die Epheser schrien, groß ist die Diana der Epheser. Wir rufen heute, groß ist der Euro, der Dollar, das Pfund. Gott wird außen vorgelassen. Ich gedenke deiner, lässt Gott dem Volk von Juda durch Jeremia sagen. Das bedeutet, ich erinnere mich an dich. Die Menschen hatten ihn vergessen, aber Gott hatte sie nicht vergessen. Wie gnädig Gott doch ist. Hören Sie sich seine Sehnsucht an. Da war Israel dem Herrn heilig. Erinnert ihr euch nicht, wie ihr damals noch wart? Ihr hattet mir gehört. Ihr wart mir gefolgt und ich führte euch. Nun folgt Vers 4. Im Auftrag Gottes soll Jeremia dem Volk zurufen, hört des Herrn Wort, ihr vom Hause Jakob und alle Geschlechter vom Hause Israel. Obwohl die 10 Stämme des Nordreichs von den Assyrern besiegt worden waren, gab es sie immer noch. Sie sind nicht einfach nach Übersee ausgewandert. Deshalb hat sich Gott an das Haus Jakobs und an alle Stämme Israels gewandt. Gottes Botschaft richtete sich damals auch an sie, obwohl die 10 Stämme des Nordreichs schon in assyrischer Gefangenschaft waren. Weiter geht es mit Vers 5. So spricht der Herr: Was haben doch eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie von mir wichen und hingen den nichtigen Götzen an und wurden so zunichte? Hier haben wir ohne Zweifel eine der interessantesten Stellen der Bibel. Beachten Sie, auf welch wunderbare Art und Weise Gott auf seine Leute zugeht. Was habe ich denn falsch gemacht, dass ihr mir den Rücken zugekehrt habt? Genauso gut könnte man fragen, was hat denn Gott in der heutigen Zeit falsch gemacht, dass wir uns nicht mehr so sehr für ihn interessieren? Warum dienen wir ihm nicht mehr? Ist Gott ungerecht geworden? Macht Gott heute etwas falsch? Er fragt: Was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden? Die direkte Fortsetzung folgt in Vers 6. Und sie dachten niemals: Wo ist der Herr, der uns aus Ägyptenland führte und leitete uns in der Wüste, im wilden, ungebahnten Lande, im dürren und finsteren Lande, im Lande, das niemand durchwandert und kein Mensch bewohnt? Beim Auszug aus Ägypten hatte das Volk Israel Mühe gehabt bei der Durchquerung der gebirgigen und wasserarmen Sinai-Halbinsel. Selbst heute scheuen viele Touristen den Weg in diese Wüstenlandschaft. Ich selber habe schon am Rand des Sinai gestanden und weiter wollte ich beim besten Willen nicht. Gott aber hat sich 40 Jahre lang um sein Volk in dieser angsteinflößenden Wildnis gekümmert und hat es bewahrt. Weiter heißt es in Vers 7: Und ich brachte euch in ein fruchtbares Land, dass ihr äßet seine Früchte und Güter. Aber als ihr hineinkamt, machtet ihr mein Land unrein und mein Eigentum mir zum Greuel. Heute hören wir viel von Umweltverschmutzung und von der Tatsache, dass wir unsere Erde besser behandeln müssen. Das ist gut, wir müssen besser mit ihr umgehen. Aber wir sollten auch anerkennen, dass es außerdem eine Menge moralischen Schmutz gibt und dass sich der Charakter der Menschen nicht bessert. Hiervon spricht Gott, der Herr, an dieser Stelle. Die Israeliten hatten Gottes Land moralisch beschmutzt. Gott hatte eigentlich erwartet, dass sie ein Zeugnis für ihn sein würden. Stattdessen verhielten sie sich genauso schlimm wie die Menschen, die vor ihnen dort lebten. Konkret wirft Gott ihnen vor, Vers 8, die Priester fragen nicht, wo ist der Herr, und die Hüter des Gesetzes achteten meiner nicht, und die Hirten des Volks wurden mir untreu, und die Propheten weissagten im Namen des Baal und hingen den Götzen an, die nicht helfen können. Gott gibt also den geistlichen Anführern die Schuld. Und ich bin der Meinung, dass auch heute die Probleme in manchen eigentlich christlich geprägten Ländern unter denen beginnen, die eigentlich Gott bezeugen und ein gutes Vorbild sein sollten. Manch ein Land geht zugrunde, weil es zuvor einen geistlichen Verfall erlebt hat. Zuerst kommt die geistliche Abtrünnigkeit, dann lässt die Moral nach und am Ende kommt die politische Anarchie. So hat sich bisher noch jede große Nation von der Bühne der Welt verabschiedet. Die Priester fragten nicht, wo ist der Herr, so heißt es in unserem Bibeltext. Es gibt heute zu viele Menschen, die eigentlich Bibellehrer, Prediger und Zeugen für Gott sein sollten, die aber das Wort Gottes nicht wirklich kennen. So leid es mir tut, dass ich das sagen muss, aber es ist leider wahr. Und weil sie das Wort Gottes nicht richtig kennen, kennen sie eben auch Gott nicht richtig. Man muss das Wort Gottes kennen, wenn man Gott erkennen will. Vers 9. Darum muss ich noch weiter mit euch und mit euren Kindeskindern rechten, spricht der Herr. Anders ausgedrückt, ich habe euch noch nicht aufgegeben, spricht Gott der Herr. Ich werde euch weiterhin mit eurem Verhalten konfrontieren und werde euch weiterhin bitten, zu mir zurückzukehren. Ist das nicht eine wunderbare Aussage? Gerade angesichts der Schuld, die das Volk auf sich geladen hatte. Genau darauf geht Gott in Vers 13 ein. Dort heißt es: Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Israel hatte zweifach gesündigt. Erstens hatte es Gott, den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers, abgelehnt. Zweitens hatte es sich minderwertigen Ersatz beschafft. Um im Bilde zu bleiben, es hatte sich Zisternen gemacht, rissige Wasserspeicher, die Wasser verlieren, anstatt es zu speichern. Wie viele Menschen haben heute kleine Zisternen für sich selbst geschaffen, aus denen sie trinken? Natürlich befriedigt das nicht. So will zum Beispiel jeder Mensch, der seine erste Million gemacht hat, noch mehr. Er will auch noch eine zweite Million machen. Das Gleiche gilt für den Ruhm. Das, wonach solche Menschen streben, reicht niemals aus. Im folgenden Abschnitt unseres Bibeltextes geht es um die Irrwege, die Gott seinem Volk vorhält. Zum ersten Mal erwähnt er in diesem Zusammenhang den tieferen Grund für das gegenwärtige Strafgericht. In Vers 19 sagt er: Deine Bosheit ist schuld, dass du so geschlagen wirst, und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Und du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Israel ist abtrünnig geworden. Das ist das Problem. In Kapitel 3 des Jeremia-Buches ist so oft von Abtrünnigkeit die Rede, wie sonst in der gesamten restlichen Bibel zusammen. Das Thema muss Gott also sehr wichtig gewesen sein. Der Rest von Kapitel 2 ist eine Streitschrift gegen den Götzendienst, die sich bis ins dritte Kapitel durchzieht. Statt jeden Vers einzeln zu behandeln, schlage ich Ihnen vor, dass Sie diesen gesamten Abschnitt in Ihrer Bibel selbst einmal lesen. Während Sie sich mit den Prophezeiungen Jeremias vertraut machen, werden Sie erstaunt sein, wie wunderbar sie Ihnen zugleich erscheinen werden. Es ist interessant zu beobachten, dass ein Mensch, der Gott ablehnt, sich immer einen eigenen Götzen schafft. Wenn Menschen ihren eigenen Gott schaffen, dann gestalten sie ihn so, wie sie sich ihn wünschen. Sie schaffen einen Gott, dessen Forderungen sie erfüllen können. Mit anderen Worten handelt es sich hierbei in Wirklichkeit um eine Projektion des alten Wesens des Menschen. Auch wenn wir nun das dritte Kapitel des Jeremia-Buches erreichen, geht es weiterhin um Jeremias erste Botschaft. Gott verurteilt das Königreich Juda hinsichtlich zweier Vergehen. Erstens hat es Gott den Herrn abgelehnt und sich zweitens eigene Götter aufgestellt. Die ersten 5 Verse des Kapitels beschäftigen sich noch mit diesem Thema. Sie erinnern sich, Jeremia erhielt die Botschaften der Kapitel 2 bis 6 während der ersten 5 Jahre seines Wirkens, bevor die Gesetzesbücher wiedergefunden wurden. Bereits während dieser Zeit versuchte König Josia, ein junger Mann wie Jeremia, mit Gott ins Reine zu kommen. Er veranlasste eine Reihe von Reformen in der Nation. Hauptsächlich räumte er mit dem Götzendienst im Königreich Juda auf. Denn unter der Herrschaft von Josias Großvater Manasse und seines Vaters Amnon hatte das Volk den lebendigen Gott aufgegeben und sich dem Götzendienst gewidmet. Diesen Missstand wollten also der junge König und der Prophet Jeremia mit vereinten Kräften beseitigen. Das hatte, wie Sie sehen werden, gewaltige Auswirkungen auf die Nation. Juda hatte sich dem Götzendienst gewidmet, weil es einfach und populär war. Mit dem Götzendienst gingen lässigere ethische Maßstäbe einher und das moralische Niveau sank bedenklich. So sagt Gott in Kapitel 3, Vers 1, Wenn sich ein Mann von seiner Frau scheidet und sie geht von ihm und gehört einem anderen, darf er sie auch wieder annehmen? Ist's nicht so, dass das Land unrein würde? Du aber hast mit vielen gehurt und solltest wieder zu mir kommen, spricht der Herr. Juda war auf ein sehr niedriges Niveau abgesunken. Im ganzen Land war Sittenlosigkeit an der Tagesordnung. Juda hatte sich wie eine Hure benommen, aber Gott bat das Volk, zu ihm zurückzukehren. Vers 2 Hebe deine Augen auf zu den Höhen und sieh, wo du allenthalben dich preisgegeben hast. An den Wegen sitzt du und lauerst auf sie wie ein Araber in der Wüste und machst das Land unrein mit deiner Hurerei und Bosheit. Götzendienst bedeutet nicht nur, sich eine kleine Statue zu machen, die man dann anbetet. Alles, dem der Mensch sich von ganzem Herzen hingibt, ist Götzendienst. Die Bibel lehrt, dass zum Beispiel Habgier Götzendienst ist. Denn wenn ein Mensch etwas begehrt, investiert er viel Zeit und Energie, um es zu bekommen. Er ist voll und ganz darauf konzentriert. Auch heutzutage kann man viele Menschen beobachten, die der Sünde frönen. Sie stecken beeindruckend viel Energie in die Sünde. Aber sehen Sie, in dem Moment, in dem sich ein Mensch von Gott abwendet, wendet er sich etwas anderem zu. Oft ist es etwas, das er sich selbst geschaffen hat. Das wird dann zu seinem Gott, zu seinem Idol. Der britische Theologe Campbell Morgan hat über das Wesen der Sünde und über die Anbetung des wahren Gottes Folgendes geschrieben. Wenn ein Mensch einen Gott nach dem Muster seines eigenen Wesens herstellt, dann macht er einen Gott wie sich selbst. Das heißt, er schafft eine Vergrößerung seiner eigenen Unvollkommenheit. Ferner wird dieser Gott, den der Mensch für sich selbst schafft, das vom Menschen erwarten, was seinem eigenen menschlichen Wesen entspricht. Menschen werden den Göttern treu sein, die nur das von ihnen fordern, was übereinstimmt mit dem Verlangen ihrer eigenen Herzen. Doch wenn der wahre Gott Menschen ruft, handelt es sich hierbei um den Ruf des Gottes der Heiligkeit, des Gottes der Reinheit, des Gottes der Liebe. Gottes Aufruf an die Menschheit ist immer zuallererst rein, dann schenkt er Frieden, zuallererst heilig, dann verheißt er wahres Glück, zuerst gerecht, dann erfreut er das Herz der Gläubigen. In unserem Bibeltext bringt Gott zum Ausdruck, dass sich Jeremias Generation in Juda praktisch komplett dem Götzendienst zugewandt hatte. Das Ergebnis war, dass im Land die Sittenlosigkeit grassierte. Wenn Gott sagt, hebe deine Augen auf zu den Höhen, dann ist das eine Anspielung auf das sittenlose Geschehen, das sich dort abspielte. Die ursprünglich kanaanäischen Höhenheiligtümer waren zumeist Haine aus Bäumen, in denen Götzenaltäre errichtet worden waren. Orgien und wüste Gelage fanden dort statt. Juda war auf ein sehr niedriges Niveau abgesunken. Die Ähnlichkeit mit der Gegenwart in den westlichen Industrieländern ist offensichtlich. Wir haben den lebendigen und wahren Gott verlassen. Das wird aus dem moralischen Zustand unserer Gesellschaften ersichtlich. Überall sehen wir Gesetzlosigkeit, Unehrlichkeit und unanständiges Gerede. Sogar unsere Kinder schnappen bereits extrem vulgäre Ausdrücke auf. Weiter heißt es in Jeremia 3, Vers 3, darum muss auch der Frühregen ausbleiben und kein Spätregen kommt. Aber du hast eine Hurenstirn, du willst dich nicht mehr schämen. Gott teilt den Israeliten mit, dass er mit seinem Gerichtsurteil über sie schon begonnen hat, indem er ihnen den Regen vorenthält. Auch heute ist das heilige Land sehr trocken. Was Israel am nötigsten braucht, ist Wasser, sogar nötiger als Öl. In der Wüste Negev haben die Israelis zwar kein Öl gefunden, dafür aber Wasser, was viel wertvoller ist. Ich bin überzeugt, dass das jüdische Volk, wenn es eines Tages unter dem Segen Gottes nach Israel zurückkehrt, alles Wasser haben wird, das es benötigt. Denn Gott hat versprochen, dass er es ihnen geben wird. An dieser Stelle kommen wir jetzt zur zweiten Botschaft Jeremias. Sie beginnt in Kapitel 3 mit Vers 6 und zieht sich bis ins sechste Kapitel. In dieser zweiten Botschaft klagt Gott das Volk wegen Abtrünnigkeit an. Das hebräische Wort für Abtrünnigkeit erscheint in diesem Kapitel 7-mal. Im Buch Jeremia insgesamt ist es häufiger vertreten als in der gesamten restlichen Bibel. Außer Jeremia verwendet es noch der Prophet Hosea. Abtrünnig werden bedeutet nicht lediglich, sich von etwas lossagen. In Hosea 4, Vers 16 findet sich ein lebhaftes Bild von dem, was Gott mit Abtrünnigkeit meint. Dort heißt es, nach der Schlachterbibel, Israel ist widerspenstig geworden wie eine störrische Kuh. Können Sie sich vorstellen, wie schwierig es ist, Kälber auf einen LKW oder in einen Waggon zu verladen? Als ich ein Junge war, lebten wir neben einem Bauernhof, auf dem Vieh gehalten wurde. Die zwei Söhne des Bauern waren meine Freunde. Sie waren beide nicht besonders brav und ich machte oft bei ihren Sperenzchen mit. Aber ich war natürlich ein wohlerzogener Junge. Manchmal gingen wir draußen auf die Weide und halfen mit, die Kälber zu verladen. Wissen Sie, was Kälber anstellen, wenn man versucht, sie die Rampe hochzutreiben? Sie setzen ihre Vorderbeine fest auf den Boden und machen sich so steif wie möglich. Sie verankern sich regelrecht auf dem Boden, damit man sie nicht einen Millimeter bewegen kann. Wenn wir dann versuchten, sie zu bewegen, rutschten sie rückwärts ab. Dieses Bild hat Gott im Sinn, wenn er von Abtrünnigkeit spricht. Abtrünnigkeit ist die Weigerung, Gottes Weg zu folgen, die Weigerung, auf ihn zu hören. Und dann benehmen wir uns so wie die störrische Kuh bei Hosea. Wenn wir unseren Willen gegen den Willen Gottes stellen, werden wir jedes Mal rückwärts abrutschen. Wenn wir gegen Gott und seinen Willen rebellieren, entfernt uns das nur immer weiter von ihm. Damit kommen wir nun zu Kapitel 3 im Jeremia-Buch, Vers 6. Und der Herr sprach zu mir zur Zeit des Königs Josia: Hast du gesehen, was Israel die Abtrünnige tat? Sie ging hin auf alle hohen Berge und unter alle grünen Bäume und trieb dort Hurerei. Gott empfiehlt dem Südreich Juda, dass es aus dem Schicksal des Nordreiches Israel lernen soll. Dieses war schon längst im Exil. Gott macht das Volk auf die Tatsache aufmerksam, dass das Nordreich Israel genau das getan hatte, was Juda jetzt tat. Israel ist widerspenstig geworden, wie eine störrische Kuh. Gott hatte Israel gedrängt, sich ihm wieder zuzuwenden, aber es wollte nicht. Die Folge war, dass das Nordreich Israel verwüstet und seine Bewohner von den Assyrern verschleppt worden waren. Was mit Israel geschehen war, sollte als Lektion und Warnung für Juda dienen. In Vers 1 dieses Kapitels hatte Gott gesagt: Du aber solltest wieder zu mir kommen? Anders ausgedrückt, obwohl du dich wie eine Hure benommen hast, gehörst du mir. Wenn du zu mir zurückkehrst, werde ich dich annehmen. Aus diesem Grund kann ein verlorener Sohn, eine verlorene Tochter, eine verlorene Familie, eine verlorene Gemeinde oder ein verlorenes Volk immer zu Gott zurückkehren. Gott wird sie annehmen. Der verlorene Sohn, von dem Jesus im Lukasevangelium erzählt, bekam keine Abreibung, als er nach Hause kam. Die hatte er gewissermaßen schon im Ausland bekommen. Stattdessen wurde er mit Küssen überhäuft. Fern der Heimat war er fast vor Hunger umgekommen, aber als er nach Hause kam, bereitete sein Vater ihm ein Festmahl. Die Bewohner des Nordreiches Israel aber waren nicht zu Gott zurückgekehrt. Sie gaben sich dem Götzendienst hin, und so ließ Gott sie in die Gefangenschaft gehen. Jetzt mahnt er das Südreich Juda: Lass dir das eine Lektion sein. Ab Vers 7 lesen wir, wie Gott spricht: Ich dachte, nachdem sie das alles getan, würde sie zu mir zurückkehren, aber sie kehrte nicht zurück. Und obwohl ihre Schwester Juda, die Treulose, gesehen hat, wie ich Israel, die Abtrünnige, wegen ihres Ehebruchs gestraft und sie entlassen und ihr einen Scheidebrief gegeben habe, scheute sich dennoch ihre Schwester, das treulose Juda, nicht, sondern ging hin und trieb auch Hurerei. Gott bringt hier also zum Ausdruck: Ich habe Israel die Möglichkeit gegeben, sich mir zuzuwenden. Ich hätte es mit offenen Armen aufgenommen, aber es wollte nicht kommen. Und seine treulose Schwester Juda hat es gesehen. Judas Sünde wird noch größer. Ich bin der Meinung, dass Judas Verfehlung viel schlimmer war als die der 10 nördlichen Stämme Israels. Die Gründe dafür sind offensichtlich. Juda hatte Israels Gefangenschaft als warnendes Beispiel, aber es weigerte sich, daraus eine Lehre zu ziehen. Das Tragische an unserer heutigen Zeit ist: Wir haben die Bibel, aber nur sehr wenige lesen sie. Ich werde leicht verdrießlich, wenn ich Leute reden höre, wir leben in einem Land, in dem wir Religionsfreiheit haben und die Bibel ungehindert lesen können. Nun, ich danke Gott, dass es so ist. Aber wer liest sie denn schon? Juda hat sich nicht Gott zugewandt, obwohl das Volk ein abschreckendes Vorbild hatte. Sie, liebe Hörer, und ich, wir haben heute Gottes Wort. Und aus diesem Grund glaube ich, dass Gott uns strenger beurteilen wird als Menschen in Ländern, die Gottes Wort nicht haben. Ich bin der Meinung, dass Gott uns gemäß den Möglichkeiten, die er uns gibt, auch zur Verantwortung ziehen wird. Das zweite Kapitel aus dem Jeremia-Buch und der Anfang von Kapitel 3. Sie haben uns einen kleinen Einblick in das Vaterherz Gottes gewährt. Ja, Gott ist mit Recht zornig darüber, dass sich das Volk Israel von ihm abgewendet hat. Aber der Bibeltext, mit dem wir uns beschäftigt haben, macht auch seine Trauer und seine Sehnsucht nach seinem Volk deutlich. Gott hat uns über alle Maßen lieb und unternimmt alles, damit wir zu ihm zurückkehren. Wie damals bei Israel und Juda kann es aber auch für uns eines Tages zu spät sein. Darauf sollten wir es nicht ankommen lassen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen und freue mich schon darauf, Sie auch zur nächsten Folge von Durch die Bibel begrüßen zu dürfen.